Wisst ihr was? Es ist gute Nachricht für euch. Da ist mehr Christus in euch jetzt als heute Morgen. Das findet tatsächlich statt. Jetzt, ich fange an, indem ich euch alle frage, auf eine freundliche Art und Weise, ist aber trotzdem eine Frage für einige, vielleicht für einige eine ganze Zahl, wird Rübenstein über die Frage, aber ich will das erklären. Bei welchem Baum lebst du? Von welchem Baum lebst du in deinem täglichen Leben? Von welchem Baum lebst du? Wenn wir jetzt darüber nachdenken, unsere Teilnahme in eurem souveränen Gott, der es verursacht, dass wir im Leben wachsen zur Reife. Die zwei Bäume, die versinnbildlichen zwei Prinzipien unseres Lebens. Und natürlich die Quelle diesem ist in 1. Mose 2 und 3. Gott hat uns geschaffen, seinem Ebenbild, um ihn auszudrücken und ihn zu repräsentieren. Aber wir wurden geschaffen, ihr könnt sagen, mit einem menschlichen Leben. Aber Gott hat erkannt, er wollte uns wissen, er wollte, dass wir wissen, sogar ein sinnloses Leben, was wir am Anfang hatten, kann nicht, wird und wird nicht Gottes Vorsatz erfüllen. Wir müssen empfangen das göttliche Leben, um uns, um göttlich-menschlich zu machen, menschlich-göttlich zu machen. Aber in dem Universum gab es einen Konflikt. Und der Feind Gottes hat etabliert, eine andere Art und Weise zu leben etabliert. Und das wurde versinnbildlicht durch die beiden Bäume im Garten von Eden. Und der Herr sagte, ihr könnt von jeder Frucht jedes Baumes essen, aber nicht von diesem einen Baum, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber er hat indiziert, wir sollten vom Baum des Lebens essen. Wir kennen die Geschichte. Und es ist so geschehen. Und das ist alle, uns alle in einfundiert worden. Wir sind so geboren, sind unserer Natur, in unserem Leben, dass wir unsere Entscheidung und unsere Beurteilung gemäß unseres Konzeptes, was gut, was richtig und gut ist. Da kann sein, da kann es immense Konflikte geben, Kriege. Also die eine Seite sagt, wir sind richtig, die andere Seite sagt, wir sind richtig. Ich möchte aber hinter mir lassen, die Weltsituation hinter mir lassen und nur darüber nachdenken, woher weißt du, gemäß welchem Baum es du lebst. Also, wenn wir leben, gemäß des Baumes Lebens leben, Tag für Tag, indem wir unser Herz zum Herrn wenden, unseren Geist, indem wir ihn kontaktieren und von ihm empfangen, dann ist er uns, das göttliche Leben ist in uns, das fließt. Und es verursacht, dass wir eine absolute, definitive, sehr genaue innere Empfindung vom Leben haben. So, wenn wir etwas entschieden haben oder wenn wir etwas gesagt haben oder wenn wir still waren, obwohl wir etwas sagen sollten, da gab es dieses innere Empfinden. Es ist entweder Friede und das Leben fließt oder wo das ist innerlich, wo der Herr uns indiziert, du lebst bei dem Baum der Erkenntnisse und Gut und Böse. Und die besondere Charaktereigenschaft vom Dienst des Lebens von Bruder Lee und Bruder Nee ist, dass sie Menschen waren, Männer waren für das Baum des Lebens. Ihr Leben und ihre Antworten und wie sie sich um Menschen gekümmert haben, ist ganz bedeutsam. Die waren in einem anderen Bereich. Die lebten ein echtes menschlich-göttliches Leben. Echte Personen, aber ihre Quelle ihres täglichen Lebens ist nicht das menschliche, gefallene Leben, das bestimmt wurde von dem Konzept von richtig und falsch. Ich sollte vielleicht nicht so viel darüber sagen, aber ich kann sagen, es ist wirklich so, je weniger du sprichst, desto besser ist es. Aber ich würde vorschlagen, in den gesammelten Werken von Bruder Lee, von Watchman Nee, oder du kannst ein kleines Büchlein holen. Das sind die entscheidenden die Entscheidungen, die wichtigsten Entscheidungen, die wir im Leben treffen, nach welchem Leben, was ist die Quelle unseres Lebens? Was ist die Quelle, ist es die Quelle richtig oder falsch? Oder ist es, oder Christus, erkenne ich, dass Christus in mir lebt? Wenn wir wie Paulus in Galater 2,20, denn wir uns wirklich bekannt ist dieser Vers. Ich werde ihn nochmal nennen. Ich bin gekreuzigt mit Christus und es ist nicht mehr Christus, ist nicht mehr ich, der lebt, sondern es ist Christus, der mir lebt. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Lass uns das kurz ein bisschen anschauen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wir alle in diesem Raum, die wir in Europa sind, alle Gläubigen auf der ganzen Erde, wir sind alle gekreuzigt mit Christus. Und zwar als Christus am Kreuz starb. Lest doch Römer 6. Unser alter Mensch wurde gekreuzigt mit Christus. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern Christus lebt in mir. Warte mal einen Moment. Er hat gesagt, es ist nicht. Er hat doch eben gesagt, ich bin gekreuzigt. Es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern dass Christus in mir lebt. Es ist gut, darüber nachzusinnen. Also, also es ist nicht mehr das alte Ich, sondern es ist das neue Ich. Es ist nicht der alte Ronkeng, es ist das neue Ich. Das heißt, Christus lebt in mir, das ist das neue Ich. Also, und dann sagt er weiter, das Leben, das ich jetzt lebe, das ist also Christus, der in mir lebt. Es ist also Christus, der in mir lebt, der durch mich herausgelebt, ausgedrückt wird. Also ich lebe im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes. Also bitte achtet auf die genauen Details. Es steht hier, ich lebe im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, nicht an den Sohn Gottes. Dieses Glauben. Das heißt, Christus wird zu unserem Glauben. Das Leben, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, aber ist der Glaube des Sohn Gottes, des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Das ist etwas, das immer wieder in meinem Herzen aufsteigt, mit den Heiligen zusammen zu sein, was dieses betrifft. Er liebte mich. Und die Zeit wird eine gesegnete Zeit. Wenn du wirklich persönlich sagen kannst, wenn du sagen kannst, Christus ist für mich gestorben. Er liebt mich. Aber wenn wir darüber sprechen, über die Liebe Gottes, viele quotieren Johannes 3,16, Gott liebte sie so die Welt. Also ich habe es einfach angenommen, dass er mich also auch liebt, aufgrund von Johannes 3,16. Und dann lesen wir Epheser 5. Und dann lesen wir, Christus liebt die Gemeinde und er gab sich hin für die Gemeinde. Und dann erkennen wir, ich bin in einer echten Ortsgemeinde. Sie ist ein örtlicher Ausdruck des universalen Leibes Christi. Also liebt er mich auch. Also ich bin ein Teil der Gemeinde, die er auch liebt. Aber der Herr weiß und er kümmert sich darum und er betet dafür und er weidet jeden Einzelnen von uns, sodass wir diese wertvolle Erkenntnis haben können. Christus liebt mich. Und dann liest du das mit Johannes 4,19. Wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das hat viel damit zu tun, dass wir jetzt eine radikale Wende machen. Ich kann nicht in die Details jetzt hineingehen. Ich erinnere mich, wir Brüder haben ein paar Verse gelesen, Matthäus 3, die Axt ist gelegt an die Wurzel und ich hatte die innere Empfindung und die Erkenntnis, die Axt ist das Wort Gottes und sie wird schlagen die Wurzel deines Seins um damit dieser Baum, an dem du festhältst, hinausgerissen werden kannst und damit der Baum des Lebens in uns aufblühen kann. Und in unserem täglichen Leben leben wir bei dem Empfinden des Lebens. Und dann hören wir nicht mehr auf, an den menschlichen Konzepten zu folgen, richtig und falsch. Und ich höre jetzt auf hier mit diesem Thema. Und wenn ihr lesen könnt, die zwei Prinzipien des Lebens dieses Büchleins lesen könnt, dann werdet ihr berühren, etwas von dem Menschen, der dem Prinzip des Lebens gefolgt ist. Und das wird in euch hineinfundiert werden. Es nützt nichts, dass wir es versprechen, dem Baum des Lebens zu folgen oder nach diesem Prinzip zu leben, weil das kommt von uns selbst. Herr, für dein ewigen Vorsatz, mach mich zu einer Person des Baumes des Lebens, entwurzelt den anderen Baum in mir. Und du wirst erkennen, du wirst mehr und mehr nach dem Prinzip des Lebens leben. Sogar wenn du mit deiner Frau bist. Und ich bin mit meiner lieben Frau 24 Stunden am Tag. Denn ihr könnt es vielleicht verstehen. Es ist ein Test, an welchem Baum, von welchem Prinzip ich lebe, den Baum des Lebens. Also ich werde weiter wachsen. Der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen, Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, es geht hin und her. Aber der Herr, er geht weiter voran, bis jedes Aspekt unseres normalen Lebens gelebt wird von uns nach dem Prinzip des Baum des Lebens. Wenn das anfängt zu beginnen, dann wird der Wachstum unseres Lebens sich beschleunigen. Ich bin froh, dass jemand es erwähnt hat. Es braucht nicht so lange, wie du dir vielleicht vorstellst. Wie lange wird es dich brauchen, zu wachsen von einer jungen Person, der in die Mittelschule geht und dann zum Gymnasium, wenn er 12 ist und jetzt bist du ein Erwachsener von 25, der reif ist zu heiraten. Wie lange brauchst du dafür? Ja, vielleicht 13 Jahre. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen und er braucht unser Leben als ein Bild. Wir brauchen nicht den Gedanken haben, dass dieses 30, 40 Jahre braucht. Das ist der Feind, der uns ablenken will und der uns schwächen will. Du bist 87, du hast nicht mehr so viel Zeit, du wirst es also nicht schaffen. Wir müssen erkennen, ich sage es nochmal, im Angesicht des Herrn, der reagiert auf jedes Wort, das ich sage. Es ist nicht zu spät für irgendjemanden hier, dass wir die Reife im Leben erreichen. Und dann wird ihre Funktion im christlichen Leben in einem anderen Bereich sein. Und das ist die Last dieser Konferenz. Das ist das, was wir müssen erkennen, dass Reife ist wirklich wichtig. Wir sind, nehmen wir mal an, ich bin errettet im Januar in diesem Jahr. Ich habe mit jemandem Gemeinschaft gehabt. Es wird Zeit geben. Jetzt kommen wir zu Botschaft 3 über den Prozess der Reifung. Der Prozess der Reifung. Das Wichtige, dass wir den Sinn, das Empfinden haben, dass wir in einem Prozess sind. Keiner von uns kann sagen, wir sind angekommen. Ich bin jetzt bereit, entrückt zu werden. Nimm mich weg. Eine reife Person würde dies niemals denken. Aber um den Herrn den Herrn darum zu bitten, dass er uns in den Prozess belässt, dass wir ein normales christliches Leben führen. Und während wir dieses Leben leben, passiert etwas in unserem Leben. Ich möchte etwas erwähnen. Das geht parallel mit dem einher. Für die letzten 2 bis 3 Jahre habe ich studiert einige Verse in Matthäus 24, und zwar am Ende. Und das ist es, und das sagt er, und so wie es zur Zeit der Tage Noahs war, Und so wird es sein in den Tagen des Kommens des Sohnes des Menschen sein. Wir müssen erkennen, wenn wir dem Ende des Zeitalters entgegengehen, wir werden in die schwierigsten Situationen kommen, die wir jemals gelebt haben. Aber es gibt keine Pause in diesen Versen. Dann sagt der Herr weiter. Und das ist eine ununterbrochene Last für mich. Dann sagt er weiter. Zu jener Zeit waren zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen, einer wird zurückgelassen. Und zwei Frauen werden mit der Mühle mahlen. Eine wird mitgenommen und eine wird zurückgelassen. Und der Zusammenhang zeigt uns, dass das Gläubige sind. Das sind Brüder und Schwestern. Was machen sie? Die leben ein normales, tägliches, menschliches Leben. Und zwar bis zum Ende. Aber der Herr, warum hat er eine genommen? Und hat die andere gelassen? Mein jetziges Verstehen ist, und der Geist hat es auch bestätigt bis jetzt, ja, äußerlich sind sie identisch, fast identisch, sind gläubig, sie sind in der Gemeinde, die leben ein ordentliches, tägliches Leben, aber da gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Brüdern und den beiden Schwestern. Der Bruder ist entrückt worden, lebendig. Das heißt, er hat in zwei Bereichen gelebt zur gleichen Zeit. Äußerlich, offensichtlich, lebt er im physischen Raumbereich, wie die anderen Menschen. Er lebt ein ganz normales, unbedeutendes tägliches Leben. Zur gleichen Zeit, innerlich, lebt er in dem göttlichen und mystischen Bereich. Er bleibt im Herrn. Und wenn du in dieser Situation bist, wo der Seele und der Geist getrennt worden ist durch das scharfe Wort Gottes und du brauchst deinen Verstand und andere Fakultäten, um deine Arbeit zu tun, aber innerlich dein Geist ist frei, um mit dem direkten, direkten Kontakt mit dem auferstandenen Christus zu haben. So indiziert auch der Herr in seinem Wort in Offenbarung 14 über die Erstlingsfrüchte, die Überwinder. Es ist ein Gedanke von mir, vielleicht eine Vermutung. Da wird es ein Empfinden des Lebens geben. Und wir werden sagen, einige indizieren, hierfür gibt es keine Trompetenblasen, aber der Herr wird in diese Richtung gehen. Aber das Gleiche wird sein mit den Schwestern. Die eine ist weg, weil äußerlich sehen sie fast identisch aus, die beiden Frauen. Aber innerlich ist es ein ganz großer Unterschied. Und so, da kann es natürlich eine Konferenz über dieses Thema geben, dass ich zur gleichen Zeit äußerlich ein normales menschliches Leben gebe und innerlich im göttlich-mystischen Raum lebe. Ich würde vorschlagen, sprich einfach zu dem Herrn darüber. Es braucht nicht ein formales Gebet sein. Herr hat gesagt, der Bruder hat gesagt, man kann zugleich in zwei Bereichen leben, Ich bin eine Schwester, die an einer Mühle malt. Ich möchte das, Herr. Ich möchte, du kannst eine persönliche Bitte an den Herrn geben. Lehre mich, trainiere mich, in diesen zwei Bereichen zu leben, weil ich bereit sein möchte, entrückt zu werden. Ich teile eine Hoffnung mit dir. Wir haben eine Hoffnung, meine Frau und ich teilen diese Hoffnung, dass wir das Zeitalter, das Ende des Zeitalters beenden, dem Ende hinauf hinzutreten, und wir wollen, wir wünschen gerne, wir haben die Hoffnung, entrückt zu werden, und zwar zusammen, und zwar, dass wir nicht uns versammeln wie dein Paulus, sondern vor seinem Thron. Das hat Jakob gelernt. Und bevor ich also durch diese Gliederung ging, möchte ich eine bedeutende Zeit, die Details von der ersten Buch Mose euch zu präsentieren, und zwar die Erfahrung von Jakob und seinem Sohn Josef. Und bitte denkt daran, viel Wahrheit des Alten Testaments ist offenbart durch Sinnbildlehre. Jakob und Josef, sein Sohn, versinnbildlichen Christus selbst und versinnbildlichen auch den reifen Gläubigen in Christus. Und wir wissen die Situation, aber es gibt welche, die die Bibel noch nicht gelesen haben. Um euch mit einzuschließen, was wir hervorheben wollen, an einem bestimmten Punkt, nachdem seine liebe Rachel verstorben ist, da gab es eine Wende in Jakobs Leben, in seinem persönlichen Leben mit dem Herrn. Er ist in dem Stadium zu reifen. Obwohl er umgewandelt ist, da sind Aspekte seines Seins, die noch nicht gefüllt sind mit Gott. Zum Beispiel, er zog es vor, einen Sohn vor dem anderen, vor den anderen. Habt ihr das schon mal überdenkt? Überdacht? Ich liebe diesen am meisten. Ich werde ihm einen bunten Mantel geben. Zum Beispiel allein dieser Aspekt weist darauf hin, er war nicht gefüllt mit dem göttlichen Leben, weil seine Gefühle für seinen Sohn Josef sind noch nicht gefüllt, saturiert, durchsättigt mit dem göttlichen Leben. In diesem Stadium, da ist, gibt es eine andere Not, aber die Souveränität Gottes hat etwas arrangiert, und wird etwas in unserem Leben arrangieren, und der Herr wird uns öffnen und wird uns bringen zur Reife und uns füllen mit seinem göttlichen Leben. Ein Teil unseres Seins, das habe ich in den letzten Monaten gelernt. Du weißt, Herr, die Tiefe meines Seins, und du weißt, wie und wie du jeden Aspekt meines inneren Lebens berühren kannst, damit ich gefüllt werde mit deinem göttlichen Leben. Und so, Als Josef mit den Brüdern kam, einer sagte, oh, lass ihn töten. Das war Simon. Und einer sagte, natürlich, absolut nicht. Lasst ihn uns ihn verkaufen in die Sklaverei. Da kommen Leute und sie taten es. Und Josef war nicht sehr alt, er war vielleicht 12 oder 14. Und als sie nach Hause kamen, dass die Brüder dies taten, stellte er es vor und sie kamen. Und die haben diesen Mantel von Josef in Blut getaucht. Und sie haben gesagt, wem gehört das? Der Vater Jakob war natürlich schockiert. Ein wildes Tier hat ihn verschlungen. Und dann musste er durch verschiedene Stadien hindurchgehen. Und er musste erkennen, oh, er ist weg. Ich will euch nicht unbedingt warnen, aber ich will euch wissen lassen. Ich will euch nur sagen, worüber ich nachgedacht habe im Herrn. Und ich bin korrigiert worden von seinem Licht. Bedenkt diese Situation. Wenn jemand, der dir nahe ist und er stirbt, da gibt es die Phasen der Trauer, aber da gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die wir auch vornehmen. Da gibt es zum Beispiel eine Beerdigung, da gibt es einen Platz, wo dieser liebe Mensch begraben ist. Wir sind konfrontiert mit dem Endergebnis. Und als Gläubige, wir hoffen, dass wir einander wiedersehen im kommenden Zeitalter. Das stimmt zwar, aber ich persönlich, nach den ersten Stadien, wenn wir jemanden verloren haben, innerlich man bedenkt, man denkt darüber nach, wo ist sein Leib? Also Jakob muss darüber nachgedacht haben, wo ist sein Leib? Wo wird man ihn begraben haben? Also da ist so eine Unsicherheit. Ich weiß, man hat also die Erkenntnis, ich weiß nicht, ob das passiert ist, so innerlich. Das ist alles eine innere Angelegenheit. Wird man zu einem offenen Gefäß? So wird ein offenes Gefäß. Bruder Lee spricht darüber. Das heißt, jedes Mal, wenn Jakob an Josef gedacht hat, er hat gerade Rachel verloren jetzt. Jedes Mal, wenn er Josef denkt, wird er zu einem offenen Gefäß. Und er denkt natürlich, Herr, bitte lass nicht etwas zu Benjamin passieren. Und jedes Mal, wenn er sich öffnet, dann kann das göttliche Leben in ihn hineinfließen. Und dadurch wurde er immer mehr zur Reife gebracht. Das heißt, er wurde nicht nur umgewandelt, sondern das göttliche Leben hat auch gefüllt. Erkenne, Josef und Jakob sind eine Person. Was ist passiert in Ägypten? Was ist mit Josef passiert? Er kam da in Ägypten an als Junge. Er hatte Träume. Und er hat erkannt, dass er das Zentrum dieser Träume ist. Wenn du einen Träume hast, wie eine Vision hast, dann verlässt dich das nicht. Und jetzt bist du. Also dann hat Josef angefangen zu arbeiten. Und er war ein sehr guter Arbeiter. Und der Boss, der Vater von dem Haushalt hat ihm gesagt, du kannst dich um alles kümmern. Wir vertrauen dir alles in. Und wir wissen, die Frau hat ihn versucht und hat gelogen, damit er sich beschmutzen würde. Und dann wird er ins Gefängnis geschickt. Jetzt ist er im Gefängnis. Und der Gefängniswärter erkennt, wow, der ist so nützlich, dieser Josef. Und er, also ist er jetzt unten im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange. Wir werden von ihm hören im kommenden Zeitalter, wie lange. Und zwei Menschen kommen also an einem Tag ins Gefängnis. Ein Mundschenk oder ein Weintester oder, und ein Bäcker. Und er spricht miteinander. Und sie hatten jeweils einen Traum. Josef hat sich bereit erklärt, die Träume, die sie hatten, zu interpretieren. Und der Mundschenk, also den Traum von dem Mundschenk, und hat gesagt, und bald wirst du wieder rauskommen aus dem Gefängnis und wieder deinen Dienst fortsetzen. Und den Traum des Bäckers, den Traum hat er interpretiert und hat gesagt, du wirst getötet werden. Und dann sagte Josef zum Mundschenk, bitte erinnere mich, wenn du rauskommst. Ich bin aus ungerechter Art und Weise hier. Und der Mundschenk kam wieder hinaus und er hat natürlich vergessen, also sich an Josef zu erinnern. Also Josef kommt weiter zur Reife. 2 Jahre später, Pharao hat einen Traum und der Mundschenk erinnert sich, da ist doch dieser junge Mann im Gefängnis, der Träume interpretieren kann. Und dann Pharao sagt zu ihm, hol ihn. An einem Tag, sie haben zu ihm gesagt, Josef, komm heraus, Pharao möchte, dass du seine Träume interpretierst. Und ihm wurde also ordentliche Kleidung angetan und er wurde vor den Pharao gesetzt. Und Josef interpretiert die Träume. Und er sagte Pharao, Es gibt 7 Jahre gegeben. Es wird so viel wachsen und dann wird es eine Zeit geben, in der nichts wachsen wird, und zwar wieder 7 Jahre. Und in diesen Jahren, in denen so viel wächst, in 7 Jahren musst du das alles also aufbewahren, sodass du gut durch die 7 Jahre kommst, die nachher wie eine Wüstenzeit für dich sein wird. Und Pharao sagt, wunderbar, Josef, du kümmerst dich um diese Angelegenheit. Wo immer wir sind, wir sind in unserem eigenen Gefängnis. Wir können es nicht vermeiden, dass wir die Vision gesehen haben. Und der Herr weiß, ob wir Reife erreicht haben. Und wenn wir die Reife erreicht haben, dann machen wir einen großen Schritt vorwärts. Nicht in einen kleinen Schritten, sondern ich habe dies erfahren im Dezember-Training. In Arnhem, in 1994. Ich weiß nicht, ob Albert das erinnert. Ich habe neben ihm gesessen. In dem Teil von der Gemeinde von Arnhem. Wir waren mit den Heiligen in Arnhem. Bruder Lee rief die Mitarbeiter, den Test zu nehmen. Albert. ging nach vorne. Also, Bruder Ron, warum kommst du nicht? Ich bin kein Mitarbeiter, ich bin nur ein Diener da. Und ich habe es erkannt, dass es der Herr sprechen war durch meinen Bruder. Und ich bin mit aufgestanden und ich habe da gestanden. An einem bestimmten Punkt musste ich aber sprechen. Und in dem Moment, mein Leben hat sich verändert. Bruder Lee hat mich und einige andere zu einer Dienstreise geschickt im Januar 1995. Und dann habe ich 10-mal im Jahr gereist überall hin, um zu dienen und zu sprechen. Das waren die alten Zeiten. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wir gehen einfach weiter. Aber wenn der Herr erkennt, es gibt einen Punkt, wo der Herr gesagt hat, jetzt habe ich mich ausreichend in dich hineingewirkt. Du bist jetzt vorbereitet, einen großen Schritt vorwärts zu gehen. Und wir gehen dann weiter. Und so ist das mit Josef auch passiert. So, Jakob ist reift auf eine Art und Weise und Josef reift auf eine andere Art und Weise. Einem wichtigen Punkt für uns, wenn wir die grundlegende Wahrheit bezüglich des Königreiches gelernt haben, die falschen Lehre, dass wenn der Mensch stirbt, er wird in den Himmel gehen, er wird ins Paradies gehen, so ist es, und er wird nach Hades gehen sein. Einige sagen, wir gehen zum Haus des Vaters. Das ist die Gemeinde, das Haus des Vaters. Also wir haben das, die Erkenntnis. Und wir lernen etwas von der Wahrheit über das Königreich, dass nur die Überwinder Mitkönige sind mit Christus im tausendjährigen Reich. Wenn wir das hören, wir haben die Motivation, dabei zu sein. Wir müssen erkennen, um Mitkönige zu sein, im kommenden Königreich zu sein, müssen wir in diesem Zeitalter zur Reife kommen, und zwar im Leben. Und zwar wie Jakob und auch so wie Josef. Und wie wissen wir, die sind reif? Dieser Teil kommt jetzt zu einem Ende. Wir wissen, die Hungersnot, da gab es aber Essen in Ägypten, denn und die Söhne von Jakob gingen zu Josef, also Jakob hat die dahin geschickt, gingen zu Josef, haben ihn aber nicht erkannt. Aber Josef war reif. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin Josef, lasst uns zusammen ein Fest feiern, ich bin euer Bruder. Das wäre das natürliche Leben. Er wusste, er wollte sich nicht rächen. Er hatte erkannt, letztendlich hat er gesagt zu den Brüdern, ihr habt euch nicht dahin gesetzt, es war Gott, der mich hierher geschickt hat. Er hat sich nicht Rache geübt und gesagt hat, oh, ihr habt mich hierhin geschickt, jetzt ist es meine Sache. Er hat auch nicht gesagt, Simon, oh, du wolltest mich töten, jetzt habe ich die Autorität, ich werde dich jetzt töten. Nein, er war nicht extrem, er war auch nicht natürlich. Er war menschlich göttlich. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Jakob. 10 der Söhne kamen zurück, aber Simon musste im Gefängnis bleiben für die ganze Zeit, so hatte das der Herr vorgesehen. Irgendwann hat Jakob dann erkannt, wurde ihm gesagt, Josef lebt und er ist in Ägypten. Es ist ein Hinweis, dass sein inneres, Sein gefüllt war mit Gott. Und dann, als sie einander wieder getroffen haben, das ist einer der berührendsten Kapitel des ganzen der ganzen Bibel. Und dann hat Josef gesagt, es wird mehr Jahre der Hungersnot geben. Ihr müsst alle hierher kommen nach Ägypten. Also Josef ist jetzt da in Ägypten mit so einer Kapazität. Er will nichts für sich selbst behalten. Und an einem Tag hat er ihm vorgestellt, Jakob wollte er, wollte Josef wollte Jakob vorstellen, Pharao. Jakob war nicht nur reif. Und er war schon alt und er hat einfach Pharao gesegnet. Und das heißt, die Fähigkeit zu segnen ist ein Zeichen der Reife. Ihr habt das gelesen in Hebräer 7, der Größere segnet den Niedrigeren, den Geringeren. Und als Jakob aus seinem Todesbett lag, hat er prophetische Worte gesprochen über die Söhne und hat sie gesegnet. Das ist eine Charaktereigenschaft seiner Reife, wie er gesprochen hat, die prophetischen Worte und den Segen, die er ausgesprochen hat über seine Söhne. Also wenn man das vergleicht mit als er Onkel Laban war und wie er seinen Vater selbst betrogen hatte, um den Segen bekommen. Aber ein starkes Zeichen im Wachsen des Lebens, also zur Reife zu kommen, wie wir zueinander sprechen. Das war ein anderer Hinweis für mich, als ich immer am Donnerstag bei Bruder Lee war. Bruder Lee hat niemals ein verschwendetes Wort verwendet. Jedes Wort war ein Ausdruck des Lebens. Das ist ein Hinweis darauf. Jetzt können wir die Gliederung. Es ist noch nicht 8.30 Uhr. Ich werde fertig sein vor 9 Uhr. Sodass ihr diese Botschaft vollenden würdet. Seid keine Angst. Es ist parallel. Ihr braucht keine Angst haben. Es ist parallel zu dem, dass das, was wir gehört haben, parallel zu dem ist, was euch passieren wird. Lasst euch einfach vom Herrn leiten, wenn ihr sprecht. In 1. Mose, also Gliederung Römisch 1, in 1. Mose 37, 45 haben wir einen Bericht vom Prozess der Reifung Jakobs. Es ist ein Prozess. Ein Prozess der Reife. Solange du in dem Prozess bist, bist du in dem besten Zustand, um zur Reife zu kommen während deines Lebens. Ihr braucht das nicht alles im Detail verstehen. Herr, bring mich und lasse mich in den Prozess der Reifung. Tu, was auch immer du tun musst, Herr. Aha. In 1. Mose 27 sehen wir einen Verdränger. In Kapitel 37 einen umgewandelten Mann. Und am Ende von Kapitel 45 eine reife Person. Und wir werden alle durch die gleichen, durch dieselben Stadien gehen. B. Umgewandelt zu sein bedeutet, in unserem natürlichen Leben stoffwechselhaft verändert zu sein. Stoffwechselhaft, nicht nur äußerliches Verhalten. Es ist unsere Ausstattung, unsere Konstitution im Leben, wohingegen reif zu sein bedeutet, mit dem göttlichen Leben, das uns verändert, erfüllt zu sein. Ich schlage vor, wartet nicht, bis ihr den Eindruck habt, ihr seid reif, sondern betet jetzt, wandelt mich um und fülle mich mit deinem göttlichen Leben. Eine Art und Weise, wie wir kooperieren können mit dem Herrn, der uns zur Reife bringt, indem wir vor ihm leben, als ein offenes Gefäß. Und wenn ihr das Buch heranzieht, das Zurüstungstraining, da gibt es eine unglaublich gute Botschaft. Und die heißt offenes Gefäß. Wir würden geschaffen, Gefäße zu sein. In 1. Mose 2 wurden wir geschaffen als offene Gefäße. Und der Herr ist der Töpfer. Wir sind das Gefäß. Wir sind Gefäße der Barmherzigkeit für die Herrlichkeit. Ich möchte mich ein bisschen opfern hier. In meiner Situation. Ich bin wie eine Flasche. Hier ist die Öffnung. Und das kann mich füllen. Also nur ein Gefäß zu sein. Was bedeutet es, ein offenes Gefäß zu sein? Das bedeutet nicht, Herr, ich komme in dich hinein, du kommst in mich hinein als ein offenes Gefäß und ich bin das offene Gefäß. Oh, der Herr sagt mir, ich soll hier hingehen, dahin gehen. Oder manche Geschwister sagen, ich will das wissen, ich will das wissen. Sag mir, was ich jetzt tun soll. Offen heißt, Herr, ich liebe dich, ich glaube an dich, ich öffne mein ganzes Sein zu dir. Tu, was auch immer du tun musst, was in deinem Herzen ist heute. Ich bin ein offenes Gefäß, Herr. Tu, was auch immer du tun möchtest, mit meinem inneren Sein. Und da gibt es Stadien, durch die du gehen musst, letztendlich wirst du begreifen, dass das dein tägliches Leben ist, dass ich offen bin für die Austeilung, die tägliche Austeilung von dem göttlichen Leben in mich hinein, das Gott sich mir hinein austeilt. Ich frage dich nicht, Herr, soll ich dies tun oder soll ich das tun, soll ich dies sagen oder das sagen? Ich bitte dich auch nicht, mir dies und jenes zu erklären. Ich möchte einfach nur offen sein für dich. Du hast mich geschaffen, ein Gefäß zu sein. Und du hast mich erlöst, ein erlöstes Gefäß zu sein. Und jetzt bin ich ein Gefäß der Barmherzigkeit zur Herrlichkeit, für die Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass du tust, was du tun möchtest in meinem inneren Sein. Letztendlich kommst du zu dem Punkt, dass du gefüllt wirst mit Glaube und Liebe. und du siehst, dass der Herr täglich das erreicht, tun kann, was er an dem Tag tun will. Es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Und du legst deinen Kopf auf das Kissen. Du hast den inneren Empfinden und du kannst es zum Herrn sagen. Heute ist mehr in mir von dir, Herr, als heute Morgen, als ich aufgestanden bin, heute Morgen 6. Der Herr wird dir das Empfinden geben, Tag für Tag. Und das ist der Prozess. Erstens, das letzte Stadium der Umwandlung ist die Reife, die Fülle des Lebens. Der ewige Vorsatz Gottes kann nur durch unsere Umwandlung und Reife vollbracht werden. Überlegt mal. Der ewige Vorsatz Gottes kann nur durch unsere Umwandlung und Reife, unsere Reife, vollbracht werden. Gott, er möchte seinen Vorsatz erfüllen in diesem Zeitalter. Und er möchte dieses Zeitalter beenden. Es ist diese unglaubliche Umwandlung. Wenn der Herr zurückkommt, wenn das menschliche, die Regierungssystem beendet wird. Du kannst also nach Barlow kommen ohne deine American Express Karte, Kreditkarte. Es wird tatsächlich passieren, wenn du wirklich dem Wort Gottes glaubst. Die Weissagungen der Bibel werden wirklich stattfinden. Klein B, Reife entsteht, wenn das göttliche Leben immer und immer wieder in uns eingewirkt wird, bis wir die Fülle des Lebens haben. Also ein einfaches Gebet. Es ist ein Gebet, in dem wir den Herrn zum Herrn kommen und sagen, dass er uns hinein austeilen soll, an dem wir mehr und mehr ein bisschen jedes Mal zur Reife kommen, ein bisschen mehr jedes Mal zur Reife kommen können. Bis wir die Fülle des Lebens haben. Jedes Teil meines Seins wird mit dem göttlichen Leben gefüllt werden. Und das sehen wir im Hohelied. Hohelied 8. Da wird deutlich, dass wir uns wünschen, dass wir einen neuen, entrückten Leib haben möchten. Möchtest du Muskeln haben? Und dann kommst du ins Also wenn du jung bist, möchtest du Muskeln haben. Wenn du im mittleren Alter bist, dann denkst du nicht mehr so viel darüber nach. Und wenn du alt bist, dann möchtest du einfach einen neuen Leib haben. Ich freue mich so darauf, einen neuen Leib zu haben. Was für eine Konferenz werden wir haben, wir alle in unseren einen neuen Leib, einen verherrlichten Leib haben werden. Der Herr unser Geist wird wiedergeboren und unsere Seele wird sättigt mit ihm und wir werden umgewandelt. Letztendlich bekommen wir einen neuen Leib. Wir wissen nicht, also ob das ein Leib ist, mit dem wir durch die Tür gehen können. Das steht nicht in der Bibel, aber wir können den Herrn fragen. Zweitens, Reife hat mit der Vergrößerung unserer Kapazität zu tun. Der Herr braucht das. Er braucht das in ganz Europa. Die Situation, ihr kennt sie besser als ich, dass wir brauchen eine vergrößerte Kapazität, vergrößere Kapazität, um ein Gottmenschleben zu leben, nicht nur um irgendwie durchzukommen. Da ist es, wo du lebst, und der Herr wird dich ausstatten mit dieser Kapazität. Das sind eine Anzahl von entscheidenden Dingen, der Herr hat sich vorgenommen, dies zu vollbringen, bevor der Antichristus offenbar wird. Die Schwestern werden zur Reife kommen und ihre Kapazität wird vergrößert werden. Was immer der Herr tun will in Europa, hast du nicht den Eindruck, in dieser gegenwärtigen Weltsituation, dass der Herr etwas in dieser Teil der Erde tun will? Äh, 1979, der Herr wollte etwas tun. Also morgen werden wir und der souveräne Herr das nächste Mal, wenn wir zusammen sehen, wenn wir zusammenkommen, werden wir erkennen, dass sein Prozess wirklich funktioniert und dass er uns wirklich zur Reife bringt. Diese Unterpunkte sind sehr, sehr wichtig in unserem praktischen Leben mit dem Herrn. Und sie basieren auf Hebräer 12, 5 bis 11, wo der Vater den Sohn diszipliniert, weil er ihn liebt, nicht ihn straft, ihn diszipliniert. Und ich glaube, was das bedeutet, viele von uns wissen das, was es bedeutet, diszipliniert zu sein, geistlich gesehen. Und das geht auch einher mit Reife. Klein A sagt, die Reife im Leben ist die Summe des Empfangs der Züchtigung, also die Züchtigung, die Disziplinierung des Heiligen Geistes. Diese Züchtigung ist keine Strafe, sondern es ist eine Züchtigung, eine Disziplinierung auf verschiedene Art und Weise. Also klein b, andere sehen eine Person, die im Leben reif geworden ist, aber sie können nicht die angesammelte Züchtigung des Heiligen Geistes sehen, die diese Person im Laufe des Jahres Tag für Tag im Geheimen empfangen hat. Amen. Da gibt es also das Leben von jedem Einzelnen geben, da gibt diese innere Züchtigung geben. Es ist nicht Strafe, es ist nicht Verurteilung, es ist Züchtigung. In einem bestimmten Alter, wenn du ein Kind hast, jetzt musst du es lernen, Kind, dein Bett alleine zu machen. Und das Kind sagt, nein, ich will das nicht. Du musst nur das tun, was wir von dir erwarten. Und so machst du es also, man zeigt es dem Kind und das Kind versucht es. Nein, du musst es. Das ist also Züchtigung, Disziplinierung. Ein anderer Aspekt war im Charakter von Bruder Lee war auch, dass er uns gezüchtigt hat. Er war wie unser Vater und wir seine Kinder. Das Geheimnis, Tag für Tag zu züchtigen. Dass es täglich stattfindet. Wenn wir irgendwann mal zur Reife dann gekommen sind und dann sind wir wirklich, Also wenn wir uns die Eltern angucken, es ist wunderbar, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder züchtigen. Die Kinder nicht, dass die Kinder trainiert werden, dass sie hingeführt werden, dass sie respektvolle menschliche Menschen werden. Und dass Eltern erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, dies zu tun. Drittens. Gott wird souverän Personen, Dinge und Ereignisse benutzen, um uns von allem, was uns füllt, zu entleeren und alles, was uns einnimmt, wegzunehmen, damit wir eine vergrößerte Kapazität haben, mit Gott erfüllt zu sein. Wir müssen uns diese Seite angucken. Wir müssen leer sein. Entleert sein. Wir sind nicht ein ungefülltes Glas oder Gefäß. Wir sind gefüllt mit irgendetwas. Wir haben so viele Sachen in uns aufgenommen, in unseren Erinnerungen, in unseren Gefühlen, alle möglichen Dinge. Und der Herr möchte jedes Teil unseres Seins füllen. Aber wie kann er, wenn wir schon gefüllt sind? Ich glaube, dass ich kann mir das vorstellen. Ich weiß es. Was ist in diesem Jahr passiert? Tag für Tag will ich mich leeren, damit ich gefüllt werden kann. Was passiert mit mir? Also wenn wir diesen Eindruck haben, dann ist das, dass wir im Leben wachsen, damit wir mit seinem Leben gefüllt werden können. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Also der Herr wird souverän Personen Dinge müssen. Und dann kommen Dinge aus unserem Inneren hervor, an die Oberfläche. Und Dinge, ein Auto, das nicht anfängt, das nicht startet, Ereignisse, die uns dazu führen, dass wir geleert werden mit all Dingen, von denen wir gefüllt sind. Wir brauchen nicht darüber beten. Wir können dem Herrn sagen, wir wollen ein offenes Gefäß sein und der Herr hört uns. Und wann fängt diese Füllung? Das ist der zweite Schritt, sagt der Herr. Was machst du, Herr? Du füllst mich ja nicht. Ich entleere dich erst. Was möchtest du, was dein Inhalt ist, wenn du dein Leben beendet hast? Wir werden alle sofort sagen, wir möchten gefüllt werden mit Gott. Und es wird passieren. Seht, das Leben Jakobs offenbart, dass alles, was uns zustößt, unter der Souveränität Gottes steht, damit wir umgewandelt und gereift werden. Nichts geschieht zufällig. Viele können unser Leben zurückschauen. Da gab es keinen Zufall. Es gab nur den souveränen Gott. Es ist passiert. Obwohl diese Dinge passieren, warum sind diese Dinge passiert in meiner Ehe, in meiner Familie? Ich erwähne das. Ich benutze das, sagt der Herr, um dich zur Reife zu bringen. Wenn ich davor bewahrt hat, wenn ich dich davor bewahrt hätte, dann wärst du auf dem menschlichen Leben vielleicht zufrieden gewesen sein im menschlichen. Aber ich wäre nicht zufrieden, weil du mit etwas zufrieden bist, was was letztendlich keine Ewigkeit zu hat. Du wirst, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, und ich hatte Gemeinschaft mit dem Herrn über die Zeit, als ich 16 war und als ich 19 war. Und als ich in der Bibelschule gelernt habe, das ist passiert und jenes ist passiert. Der souveräne Gott weiß, welche Personen, welche Dinge, welche Ereignisse sind nützlich, und wir werden erkennen, und wir werden dann erkennen, ah, hier bin ich, und jetzt merke ich, dass der Herr an mir arbeitet. Dass als ich also in den Operationssaal geschoben wurde, ich wusste, das war vom Herrn. Aber wenn du, manchmal muss man das auch nicht wissen, aber es ist gut, dass man nachher, wenn man Gemeinschaft mit dem Herrn hat und man merkt, dass der Herr sagt, ich musste das tun, und dann kann man sagen, danke, Herr. Danke, dass ich durch diese Situation gegangen bin. Danke, Herr, dass du mich nicht unberührt gelassen hast. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Erstens, um reif zu werden, musste Jakob zuerst den Verlust von Josef, den Schatz seines Herzens, erleiden. Ein reifer Gläubiger, ein reifer Gläubiger hat gelernt, dass Gott barmherzig und allgenügend ist, um in jeder Situation seine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich weiß nicht, was barmherzig für euch bedeutet, aber ich kann bezeugen, weil ich weiß, dass Gott barmherzig ist, dass ich jetzt hier bin, dass ich noch lebe und dass ich noch in der Wiedererlangung bin. Oft bete ich am Morgen, Herr, ich brauche deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Wir kommen voran zu dem Thron der Gnade, um seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu empfangen. Sein Vertrauen und seine Ruhe sind ganz und gar auf die Barmherzigkeit seines allgenügenden Gottes, nicht mehr auf ihn selbst oder auf seine Fähigkeit gerichtet. Nicht mehr uns selbst auf uns verlassen, also vor 3 Jahren. Eine Schwester, eine junge Erwachsene hat, war sehr negativ. Sie hat einen christlichen Namen bekommen. Sie hat gedacht, sie hat mich angegriffen, und sie hat Bruder Ron gesagt, du denkst, du bist Gott, aber du bist nichts. Ich habe, meine liebe Schwester, habe ich geantwortet, dass ich nichts bin, bevor du, liebe Schwester, geboren wurdest. Und ich bin nichts, ich habe nichts, und ich bin nicht fähig, irgendetwas zu tun. Was für eine Befreiung das ist, dass der Herr alles sein kann, dass der Herr wirklich alles erreichen kann. Glaub nicht, dass du nicht weißt, dass du nichts bist. Du musst erkennen, dass so einfach ist das nicht, dass du es einfach so sagst, sondern du musst wirklich entleert werden, damit du mit Gott gefüllt werden kannst und erkennen kannst, dass du nichts bist. Und es wird passieren. Der letzte Punkt ist von dem Hohelied, Römisch 2. Und ich bin innerhalb meiner Zeit bis zu diesem Punkt. Ich sage vielleicht nicht mehr, bis ich wirklich fertig bin. Zweitens, in Hohelied 7,1 ist die Liebhaberin Christi, nachdem sie durch die verschiedenen Stadien der Umwandlung gegangen ist, in der Reife des Lebens Christi zur Sulamit geworden, zur Vervielfältigung und Verdopplung von Christus, um ihm für ihre Ehe zu entsprechen. Die Frau Christi, die Frau des Herrn, wird seine Verdopplung sein, seine Vervielfältigung sein. Ich werde euch zum Gleichen machen, wie ich sein. Ich in allem, das heißt Leben, Natur, aber nicht in der Gottheit. Wenn wir über 1. Mose lesen und Adam erkannt hat, oh, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Gott hat das gesagt, es ist nicht gut für mich allein zu sein, für Adam allein zu sein. Und als die Tiere kamen und Adam sie benennen konnte, gesagt, die passt nicht zu mir, aber dann hat der Herr ihn in Schlaf gesetzt und hat aus ihm eine Rippe gemacht, eine Rippe genommen und daraus Eva gebaut. Das ist der Knochen meines Knochens, das ist das Fleisch meines Fleisches. Das ist ein Sinnbild, wenn der Herr wenn der Herr seine zur Reife gewordene Braut trifft und sagt, du bist meine Reproduktion, du bist meine Sulamit, du bist meine Verdopplung. Also Sulamit ist die feminine, weibliche Form von Salomon. Er rettet uns nicht nur, sondern wir werden zu seiner Vervielfältigung des auferstandenen Christus. Sulamit ist die weibliche Form von Salomo, was darauf hinweist, dass sie in der Reife des Lebens Christus gleich geworden ist, und zwar im Leben, in der Natur, im Ausdruck und in der Funktion für die Vollbringung von Gottes ewiger Ökonomie. Der Tag wird kommen, auf so eine Art und Weise oder andere. Meine Sulamit, du bist meine Vervielfältigung. Du und ich sind dasselbe in Leben, in Natur, im Ausdruck, in Funktion. Aber ihr wisst, du weißt, ich bin die Gottheit und das wirst du niemals haben. Aber du bist mein Gegenüber. Und jetzt komme ich auf geheime Art und Weise und bringe dich zu dem Hochzeitsfest. B. In Hohelied 3 erreicht der Liebhaberin Christi ein reiches Stadium, in dem sie zur Sänfte wird und wird schließlich vom Herrn Jerusalem genannt. Sie erreicht dieses Stadium, in dem ihr natürlicher Mensch gebrochen wird und in dem sie unterworfen wird. Das ist wichtig. Also dieses Unterwerfen ist eine zweitrangige Sache. Also fokussiert euch nicht darauf, sondern das ihm nachjagen, ihn lieben. Das sollte unser entscheidender Fokus sein. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Sie erreicht dieses Stadium, zweitens, indem sie als die neue Schöpfung in Auferstehung in der Auffahrt Christi lebt, wird die Lieberin Christi in den Reichtümern des Lebens Christi reif, sodass sie zum Bau Gottes, zum Heiligtum Gottes wird. Das ist der Prozess der Reife. Und wir sind in diesem Prozess. Seid nicht, habt keine Angst. Der Herr weiß, wann du errettet wurdest. Und jetzt bist du hier in dieser Konferenz. Von diesem Punkt geht es jetzt weiter und der Herr wird dich zur Reife bringen. In der Zeit wird der Herr dir dienen und er wird, ich kann meine Augen schließen und ich kann träumen und diese lieben Heiligen in 5 Jahren über Europa wird es die Reproduktion, die Vervielfältigung des Gottmenschen Christi geben, Jesu geben. Was für eine Herrlichkeit für den Herrn, die offenbart wird an diesem Platz auf der Erde. Bitte bete jetzt mit deinem Nachbarn, sodass ihr jetzt gleich weissagen könnt, wie auch immer die Brüder sich das vorgestellt haben.